Das lange Freitag-Spezial. Im Hinblick zu den Landtagswahlen im Herbst, an diesem Freitagabend 19 Uhr ein Gespräch mit
dem Landtagsabgeordneten Josef Unterholzner.
So, und den darf ich jetzt live im Studio begrüßen. Einen schönen Abend, Herr Unterholzner.
Einen schönen guten Abend allen Hörern von Radio 2000 und danke für die Einladung für dieses Sommergespräch.
Sehr, sehr gerne. Wir hatten in den Sendungen zuvor einiges an interessanten Politikern hier im Studio am letzten Freitag. Landeshauptmann Arno Kompatscher. Heute ein Mann von der Opposition. Herr Unterholzner, wenn man Ihren Namen hört oder auch liest, denkt man automatisch auch an einen sehr erfolgreichen Unternehmer. Die Frage drängt sich auf, warum geht ein Mann, der in seinem Leben eigentlich alles erreicht hat, von der Wirtschaft in die Politik, wo er eigentlich von vorne anfangen muss?
Diese Frage stelle ich mir selber sehr oft, was ich mir überhaupt hier antue. Mhm. Weil effektiv bin ich als Lehrling, Kfz-Mechaniker, Kfz-Meister aufgewachsen und gelernt und darf sagen, ein Wirtschaftsmann. Und nachdem ich 2016 mein Unternehmen verkauft habe, wollte ich eigentlich sozusagen in den Früh- oder Vorruhestand gehen. Aber wenn man gewohnt ist, 35 Jahre ordentlich richtig stark zu arbeiten, dann kann man nicht so von heute auf morgen nichts mehr tun. Und nachdem ich die Politik immer ein bisschen so verfolgt habe, muss ich auch ganz klar dazu sagen, ich bin kein typischer Politiker und das will ich auch nicht sein. Und dann ist es halt so gekommen, dass ich 2018 mit Paul Köllingsberger kandidiert habe und auf Anhieb in den Landtag gewählt worden bin. Mhm. Und deshalb bin ich jetzt halt seit 21. Oktober 2018 im Südtiroler Landtag.
Und bislang haben Sie es auch noch nicht bereut, oder?
Ja, nicht bereut. Es ist für mich sehr oft nicht ganz einfach. Und es ist schon ganz was anderes wie als Unternehmer. Und deshalb tue ich mich auch mit sehr vielen Sachen sehr schwer. Mhm. Und muss sagen, ich habe mich eigentlich im Südtiroler Landtag mehrmals mehr geärgert als in meiner Unternehmerzeit. Und ganz viele Abläufe und wie das halt, ich sage sehr oft, das ist einfach das größte Theaterhaus in Südtirol und da liege ich einfach nicht ganz weit davon entfernt. Mhm. Es ist einfach wenn ich jetzt so ein bisschen mit den Gedanken im Landtag bin, was mir von Beginn an aufgefallen ist, dass wenn jemand spricht, dann hört niemand zu. Mhm. Also das ist einfach eine Respektlosigkeit sondergleichen. Mhm. Und auch sehr oft, wenn wir so Schulklassen im Landtag haben, die was halt als Zuschauer sind, ich habe mich sehr oft gefragt, was werden diese sich denken? Das ist das höchste Gremium, der Landtag. Und da redet einer. Und alle anderen, der eine spielt mit dem Handy, der andere macht das, der andere, es wird jeder was machen. Also ich kritisiere jetzt nicht. Und es ist einfach ich sage nicht alle, aber der Großteil, die hören einfach nicht zu, die machen was anderes. Mhm. Und ich finde das als reine Respektlosigkeit. Und ich habe auch mehrmals gesagt, bitte hör zu, weil ich habe keine Lust hier für die Mauern oder für die Wände zu reden. Mhm. Und ich glaube, jeder Landtagskollege bringt aus seiner Sicht was Wichtiges, das würde er in den Landtag bringen. Und deshalb erwarte ich mir halt rein aus gegenseitigem Respekt, dass man zuhört. Mhm. Unabhängig, wie man dann zu dieser Sache steht oder nicht.
Mhm. Oppositionsarbeit wichtig und wertvoll, aber oft bei den Menschen wird sie als sehr undankbar empfunden. Die Opposition kritisiert in der Regel die Arbeit der Regierung und hat wenig Platz und Möglichkeiten, seine eigenen Ideen und Pläne einzubringen, da man nicht die Mehrheit hat, oder?
Na, das ist so, das ist vielleicht eine gute Opposition, wenn es möglich wäre, eine geschlossene Opposition gibt, ist schon gut. Und die schaut halt ein bisschen in der Landesregierung und in der Mehrheit auf die Finger. Und das finde ich gar nicht so schlecht. Und mir einiges wird ja auch aufgedeckt, auch mit den Untersuchungsausschüssen und so weiter. Und auch mit den aktuellen Anfragen kann man sehr viele Sachen hinterfragen. Und also ich habe mich nie als typischen Oppositionellen gesehen. Ich hatte eigentlich immer die ganzen 5 Jahre immer versucht, kooperativ und kreativ mitzuarbeiten, unabhängig, ob das jetzt die Mehrheit ist. Wenn die Mehrheit gute Sachen gebracht hat, habe ich genauso mitgestimmt, wie wenn die Oppositionskollegen gute Sachen gebracht haben, wo ich überzeugt war. Und sage ich mal, wo ich mir denke, dass meine Wählerschaft überzeugt ist, dann habe ich zugestimmt. Wenn ich mir nicht ganz sicher war, dann habe ich mich enthalten. Und sehr oft habe ich auch dagegen gestimmt, weil es manchmal werden einfach Sachen wiedergebracht, speziell bei neuen Gesetzen, wo man ja die ganze Wirtschaft, die ganzen Menschen eigentlich überflutet werden vor Auflagen und Bürokratie und Verwaltungsapparat, dass die Leute nur mal stöhnen.
Und wo da, man uns aber eigentlich immer verspricht, das ein bisschen zu minimieren, abzubauen.
Ja, das wird ja mit jedem Landtag schlimmer. Mit jedem Gesetz wird es einfach schlimmer und es ist einfach für mich ein Horror. Und deshalb muss ich sagen, ich habe in diesen 5 Jahren auch sehr, sehr viel lernen dürfen. Lernen in dieser Hinsicht, wie man ganz viele Sachen nicht machen soll. Da kann man nämlich auch lernen. Und ja, ich finde es einfach schade, weil die Menschen draußen erwarten sich was anderes von den Politikern, ganz klar. Und es kommt eigentlich nichts. Ganz im Gegenteil. Die Leute werden, denen wird in den Sack gestiegen, zwischen Steuern und Gebühren und dort und hin und her. Und also einfach ein Wahnsinn. Mhm. Und ich sage jetzt bewusst den arbeitenden Menschen. Und wir sehen ja gerade in letzter Zeit in Südtirol, wie das Leben und die Wohnung und die Energiepreise und alles ist nach oben gegangen.
Da kommen wir später noch dazu. Okay. Herr Unterholzner, Sie gelten als einer der Dacheles-Redner, das merke ich schon. Vor kurzem haben Sie gesagt, dass im Landtag Menschen mit Hausverstand fehlen.
Ja, Menschen mit Hausverstand, das ist so. Ich empfinde das halt so. Ich sage es nochmal und ich muss das nochmal sagen. Ich bin kein typischer Politiker. Und ich sage es so wie ich mir es denke. Und ich nehme kein Blatt vor den Mund. Und das ist vielleicht auch der Vorteil als Einzelfraktion. Dann braucht man niemanden zu fragen, was man jetzt sagen darf und was man nicht sagen darf oder nicht sagen soll. Und natürlich bin ich auch für alles das, was ich sage, verantwortlich. Das ist auch, und zu dem, was ich sage, stehe ich auch.
Ganz klar. Sie haben es vorhin auch erwähnt, also Landtag, größtes Theaterhaus in Südtirol, an deren Spitze unter anderem auch der Landeshauptmann Arno Kompatscher steht. Wie würden Sie denn Ihr Verhältnis mit Herrn Kompatscher beschreiben?
Ich habe grundsätzlich mit keinen kein Problem. Ich komme mit ihm zurecht. Ich übe bei ihm sehr oft kreative Kritik. Ich sage ihm oft, ich würde das so oder so oder so machen. Sage ihm auch oft, höre ein bisschen auf erfahrene Wirtschaftsmenschen, höre die Stimme, was die Menschen draußen sagen, mache auch sehr oft Vermittlungen, habe zum Beispiel während den ganzen Corona-Zeiten sehr viele, wirklich sehr viele Informationen. Also darf ich sagen, Informationen zugeschickt, was technische Sachen betrifft. Und da wissen wir ja alle, da wurde einfach nicht zugehört.
Da kommen wir gleich dazu.
Und so weiter. Aber sonst, ich habe ein ganz normales Verhältnis. Also ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, sieht es nach außen so aus, dass wir vielleicht streiten oder was. Ich sage so, wie ich mir es denke. Auch im Landtag, gerade letzthin, wenn im Nachtragshaushalt, wenn der Landeshauptmann eben seine Rede gehalten hat über den Nachtragshaushalt. Und dann, ich bin ein bisschen ein Zahlenmensch und schaue mir die Zahlen an. Und dann sind mir halt einige Zahlen, muss ich sagen, wirklich aufgestoßen, wenn der Landeshauptmann spricht, ja, wir haben zum 31.12.2022 2,4 Milliarden Kassastand. Also die Kassen prall voll, also wir haben keine Zahlungsprobleme, wir sind liquid und wir und. Die nächste Position ist dann drin, wir haben 168 Millionen Euro Rückstellungen drin im Haushalt für nicht einbringbare Forderungen. Dann sage ich, schaut mal diese Zahlen an. Dann sage ich, Herr Landeshauptmann, nur diese zwei Zahlen. Wir haben zig Leute, wissen nicht, wie sie über die Runden kommen. Das Geld, das sind alle Steuergelder. Und dann natürlich korrigiert mich der Landeshauptmann, ja, da bekommen wir Geld von Rom, bekommen wir Geld von Brüssel und bekommen wir Geld von dort her. Aber das sind schlussendlich alles Steuergelder. Wir in unserem Haushalt haben drin jedes Jahr 500 Millionen, wo wir im Staat Verschuldung, Rückzahlung bezahlen. Jedes Jahr drin, fix. 500 Millionen. Und vor allem die 168 Millionen, stellen Sie sich einmal diesen Betrag vor, 168 Millionen uneintreibbare Forderungen. Das sind Gelder, was unsere Leute nicht mehr imstande sind zu bezahlen. Das ist ja besorgniserregend. Und ich schaue mir diese Zahlen an und das sage ich natürlich auch in der Aula, bei meiner Rede. Sag ich, Herr Landes, schau mal, also mir tut es weh. Mhm. Also ich fühle damit. Und wenn ich so diese Zahlen sehe, ich vergleiche das immer mit meiner Firma. Wenn ich zum Schluss hatten wir knapp 100 Millionen Euro umgesetzt und wenn ich hier 168 Millionen Euro sehe, dann sage ich, das sind nahezu zweimal meine Firma. Mhm. Hallo. Mhm. Das können die Leute nicht mehr bezahlen. Und wir waren für Südtiroler Verhältnis keine kleine Firma. Mhm. Und ich weiß, was dahinter steht, eine Firma aufzubauen, mhm, eine Firma aufrechtzuerhalten und eine Firma zu halten, um dass man imstande ist, jedes Monat pünktlich die Mitarbeiter die Löhne zu gut bezahlen. Zu bezahlen. Mhm. Und das sage ich mit Stolz. Das sage ich wirklich mit Stolz und das ehrt mich auch. Ich habe auch nach wie vor sehr gute Beziehungen zu meinen Ex-Mitarbeitern und sie sagen heute noch immer Chef und so. Und also, mhm, das ist für mich eigentlich, muss ich sagen, das größte Zeugnis und die größte Bereicherung.
Eine Bestätigung auch.
Auch eine Bestätigung, mhm, richtig, danke.
Es gibt Verschiedenes, was Sie ganz anders sehen als die regierende Partei in der Südtirol, zum Beispiel die Notwendigkeit einer Aufarbeitung der eingeleiteten Corona-Maßnahmen. Sie haben das im Südtiroler Landtag eingebracht. Mit welchem Ergebnis denn?
Ja, das war ja so zu erwarten. Also ich muss sagen, wenn ich diesen Beschlussantrag eingebracht habe um eine Aufarbeitung, ich habe bewusst und gezielt in Professor Dr. Dr. Hadic nach Südtirol eingeladen und auch in Professor Dr. Weichel, Ronny Weichel aus Deutschland und auch in Pascal Najade aus der Schweiz. Das sind drei verschiedene Länder und diesen Beschlussantrag hat zum Teil mir Professor Dr. Dr. Hadic geholfen zum Schreiben. Und dann sagt ein Kollege, ein Dr. Franz Blohner, also mit diesem Beschlussantrag kann man gar nichts machen, da hat ein Hadic sicher gar nichts geschrieben. Und das sind die Fakten. Also wir haben es wirklich so aufgeschrieben, dass die Sachen aufzuarbeiten sind, dass man sieht, was haben wir gewusst, was haben wir nicht gewusst, wie wurde das alles gemacht und dass es einfach aufzuarbeiten ist, weil wir haben in Südtirol und nicht nur in Südtirol, aber uns interessiert als Südtiroler Landtag vorwiegend die Südtirolerinnen und Südtiroler. Mhm. Es gibt sehr, sehr viele Südtiroler und Südtirolerinnen, die was sehr stark leiden, psychisch leiden, leiden aufgrund der Maskentragen, leiden aufgrund der Impfungen, der ungetesteten Impfungen, weil
ich weiß eben, weil Sie das ansprechen, ich weiß, dass Sie in Kontakt mit einer Gruppe von Menschen hier in Südtirol sind, es sind etwa 2000, die leichte bis schwerste Impfnebenwirkungen erlitten haben. Also hier sprechen wir da nicht mehr von Schwurbelei oder Verschwörungstheorie.
Das ist denen alles bekannt. Mhm. Am 24. Juni 2021 hat die Sanität ein Unschreiben herumgeschickt in die Ärzte, also eine Therapie oder eine wie die Ärzte halt soll umgehen, nach venöser Thrombose nach Covid-19-Impfung. Also denen war das schon bekannt, schon am 24. Juni haben sie das hinausgeschickt. Denen war schon damals bekannt, dass diese Impfungen Folgen haben. Mhm. Und wieso sterben so viele junge Leute, bei uns und überall, Sportler und, das hat es ja nie gegeben. Mhm. Wieso wird diesem Sachen nicht auf den Grund gegangen? Mhm. Wenn heute ein Automobilhersteller ein Auto baut und er hat in kürzester Zeit 3 tödliche Unfälle, dann wird diese Produktion eingestellt. Mhm. Um nachgeschaut, was ist der Grund? Mhm. Hier wird jetzt noch munter weitergeimpft. Mhm. Obwohl man weiß, dass sie wahrscheinlich mehr schadet als sonst. Mhm. Und zudem hat man ja ganz klar gesehen, Ende 2022 oder na 21, Ende 2021, Anfang 2022, wenn der Ukraine-Krieg gekommen ist, auf den Tag ist die Corona-Pandemie verschwunden. Mhm. Ja, glaubt man wirklich, dass sowas von einem Tag auf den anderen verschwindet? Mhm. Und man hat gesehen im Jahr 2022, wie viel in Südtirols Betriebe, Hotels und so Leute gearbeitet haben mit Symptomen, aber da konnte man nichts mehr machen, weil irgendwann hätte man ja keine Mitarbeiter mehr gehabt. Mhm. Und folgedessen, das ist ja alles sehr bekannt. Bloß will man nicht darüber reden, weil man halt vielleicht nicht unbedingt ganz gutes Gefühl hat. Mhm. Und ich sage, wenn man schon solche Maßnahmen erlässt und das oder erlassen hat. Es waren sehr, sehr viele wirklich Maßnahmen, die was ganz klar gegen die Verfassung und gegen die Grundrechte sprechen. Und ich meine, mit allem Respekt, also speziell auch was Masken betrifft. Wir in unserem Betrieb, ich hatte 2014 noch einen sehr großen Industrielackierbetrieb in Deutschland gekauft und da durften unsere Lackierer, also die Lackierer, die Mitarbeiter, nur 20 Minuten eine Maske tragen, eine FFP2-Maske.
Damals, im Vergleich.
Ja, das ist 2014, das ist im Vergleich.
Im Vergleich, ja.
Und auch, sie haben niemals was gehört, niemals, wie man eine Maske richtig nutzt. Und ich habe zig Informationen, damals Sanitätslandesrat Wittmann und auch Landeshauptmann Kompatscher und auch Landesrat Schuler für Zivilschutz. Und ich habe Ihnen immer in diesem Trio die Informationen geschickt. So, schaut, Leute, wenn es hier jetzt mit der FFP2-Maske kommt, dann tut es den Leuten mindestens richtig erklären, wie man diese richtig sinnvoll nutzt.
Mhm. Also ich halte das ganz kurz fest, weil es ja sehr interessant ist. Also 2014 noch haben sie den Betrieb gekauft und damals hieß es die FFP2 oder 3 Masken.
Nein, FFP2 mit Ausatmungsventil, das ist CO2 und die Abgase sozusagen, was man ausatmen
kann. Und höchstens 20 Minuten.
Maximal 20 Minuten.
Und wir haben ja dann in den Jahren Schulen zuvor ganz was anderes gehört und gelesen.
Das ist ja ein Horror und vor allem bei Kindern. Und Fakt ist, das wusste ich auch nicht, das hat mir übrigens genau bei diesem Vortrag, wenn ich Professor Hadisch nach Südtirol geholt habe, dann hat er gesagt, Herr Unterholzner, es gibt heute noch keine Maske für Kinder. Mhm. Aber die Kinder müssen Masken tragen. Mhm. Und wenn eine Maske sinnvoll getragen wird, dann muss sie ordentlich schließen. Mhm. Und nicht nur so, dass ich halt zeige, ja, ich habe Maske auf. Mhm, und das ist ja ein Nonsens, ein kompletter Nonsens.
Sie haben es auch ganz kurz angeschnitten. Also es gibt nicht nur körperliche Beschwerden, sondern auch psychische Verfolgen, vor allem bei jungen Menschen. Und ich weiß, dass die Betroffenen meist ohne Unterstützung und Anerkennung der Impfschäden dastehen. Wie kann es sein, dass es noch immer vermieden wird, dieses Thema seriös, wissenschaftlich und auch ehrlich anzugehen, vor allem auch da die Pharmakonzerne selber von Anfang an sagten, dass sie keine weiterführenden Studien gemacht haben, was auch nicht ging in der Eile, wo sie auf den Markt gebracht werden mussten.
Ja, aber genau das ist aus meiner Sicht ja grob fahrlässig. Mhm. Eine mRNA-Impfung hat es vorher noch nie gegeben. Und so eine Gentherapie, wie man es eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes sagen kann, auch, ich muss sagen, ich hatte sehr, sehr viel Kontakt mit Professor Dr. Arne Burkhardt, der was leider vor 2 Monaten plötzlich verstorben ist. Und ich habe mit ihm auch durfte dabei sein bei einigen Autopsien, was er gemacht hat und bei Untersuchungen. Dann hat er mir halt sehr viele Sachen erklärt. Und dann hat man ja gesehen, also die ganzen Sachen im Körper, also bestimmte Sachen findet man in einem Körperteil oder in einem Organ oder im anderen Organ, aber nicht in jedem Organ. Mhm. Und das hat er mir eben erklärt und gezeigt. Ich bin ja kein Arzt und ich verstehe von dem nichts. Aber er hat es mir so gezeigt, hat es mir so erklärt, dass ich es verstanden habe. Und das will man einfach nicht zugeben. Und auch bei uns, vielleicht zu Ihrer Frage zurückzukommen, ich hatte ja meinen Beschlussantrag drin, dass man sich um diese Leute kümmert, dass diese Leute eine Anlaufstelle haben, dass sie wirklich, das kann man ja ganz normal in die Krankenhäuser einrichten. Sie hatten ja auch von heute auf morgen die ganzen Impfzentren eingerichtet. Da können sie heute, anstatt die ganzen Impfzentren, wo sie die ganzen Impfstraßen haben, da können sie ja dort genau dieselben Menschen hinstellen und sagen, schaut, pass auf, wenn jetzt Leute kommen mit Beschwerden, wo sie plötzlich haben, dass man denen eine Acht gibt, dass man denen sagt, dass man sie ernst nimmt. Aber das passiert nicht. Und es wird halt, das wird Long-Covid sein und das wird das sein und das wird das sein. Aber ich meine auch mit den ganzen Tumore und.
Wie schätzen Sie denn persönlich die Erfolgschancen dafür ein, dass hier ein Umdenken einsetzen wird?
Das werden Sie aus diesem Grund nicht sehr gerne machen, weil Sie halt dann Schuldeingeständnisse machen müssen oder vielleicht auch Eingeständnisse, dass Sie vielleicht doch nicht immer ganz richtig entschieden haben und dass sie halt vielleicht doch hätten müssen ein bisschen vorsichtiger walten lassen und dass vielleicht doch die Menschen auf ihren eigenen Körper hören dürfen und sie selber, dass jeder selber über seinen eigenen Körper entscheiden darf und nicht, es wird auch heute noch gesagt, ja jeder, es wurde niemand gezwungen, dem ist aber nicht so. Das war eine indirekte Impfpflicht, mhm, weil sehr viele Menschen wurden suspendiert. Sehr viele Menschen haben ja die Arbeit verloren. Mhm. Und ich höre immer wieder, also es vergeht kaum ein Tag, dass mich nicht jemand kontaktiert und sagt, ja, sie haben immer dies noch nicht und immer jenes noch nicht. Die Sozialbeiträge wurden gestrichen und. Ja, das sind ja keine Zustände, Entschuldigung. Mhm. Das sind hier Menschen, die was jahrelang hier für die Bevölkerung oder hier in Südtirol gearbeitet haben und da auch die Sozialabgaben bezahlt haben. Und die von heute auf morgen werden diese auf die Straße gestellt, wenn sie sich jetzt nicht diesen Pips geben lassen.
Mhm. Und dann, also wir merken schon ein sehr, sehr brisantes, ja, prima heißes Eisen,
ja,
gell?
Ja, das ist logische heißes Eisen, aber das hat ja die ganze Bevölkerung nahezu 3 Jahre geprägt. Mhm, und ich meine, früher hat man immer gesagt, geht in der frischen Luft, geht in den Wald, geht im Sauerstoff und plötzlich durfte man nicht mehr in den Wald gehen. Und wenn in den Wald, dann muss man den Fetzen und den Nase hängen, wo jeder gesunden, also jeder mit normalem Hausverstand verstehen muss, dass das nur kontraproduktiv sein kann. Mhm. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, im Jahr 2020, wenn man, ich gehe sehr, sehr gerne wandern in die Berge. Und wenn man Leuten begegnet ist, ich bin grundsätzlich nahezu immer ohne Maske gegangen. Und dann habe ich halt immer einen großen Bogen gemacht. Und die Leute, dann hat es halt Leute, pass auf und so, ungefähr so, ich zeige dich an, der ohne Maske. Hallo, ich gehe im Wald spazieren mit Maske. Mhm. Ja, also da muss wirklich irgendwas passiert sein. Mhm. Und die Leute, man merkt halt, wie sich die Leute schön pilotieren lassen. Und deshalb muss man tatsächlich sagen, Leute, wacht endlich auf und schaut mal, was mit euch in den letzten 3 Jahren gemacht worden ist. Mhm. Das war nur die Vorstufe. Sie brauchen sich bloß ein bisschen informieren, was die WHO alles im Schilde führt und was der WHO alles für Aufträge übergeben werden, dass sie morgen entscheiden können, so, jetzt rufen wir Pandemie aus und dann sagen wir, was zu tun ist. Mhm.
Das sagt der Landtagsabgeordnete Josef Unterholzner und nach einer Musikpause geht's direkt weiter.
Gut, besser. Radio 2000 mit interessanten Gästen in den Abend.
Tja, und mit mir im Studio diesmal die Ein-Mann-Fraktion Enzian Josef Unterholzner. Die Ein-Mann-Fraktion im Südtiroler Landtag. Das soll sich ändern und Sie haben im Rahmen eines Sommergesprächs vor kurzem geäußert, dass Ihre Gruppierung 2 bis 3 Mandate bei den Wahlen im Herbst erzielen könnte.
Ja, schauen wir mal, was die Wähler entscheiden. Ich muss sagen, ich bin ja die Ein-Mann-Fraktion und habe dann Enzian 2021 so eigentlich schnell gegründet, um bei den Gemeinderatswahlen im Meran teilzunehmen. Und da hat man auch einen sehr guten Erfolg. Da waren wir übrigens die meistgewählte Deutsche, also nach der SVP, die meistgewählte Deutsche
Partei.
Und ich denke, ich habe versucht, in den letzten 5 Jahren eine ordentliche Arbeit zu machen. Ich bin so, wie ich bin. Offen und ehrlich, vor allem ehrlich. Und das hat schon mein Vater immer gesagt, ehrlich wird am längsten. Und dann sollen die Menschen draußen entscheiden, ob sie einen Unterholzer mit Mannschaft im Landtag haben wollen oder nicht. Ich nehme das ganz gelassen, weil ich mir tatsächlich sehr oft die Frage stelle, für was tue ich mir das an? Und die Antwort heißt so, es ist ein absolut notwendiges Übel. Und diese Politik, was wir haben, die braucht eine radikale Veränderung. Mhm. Und das ist der einzigste Grund, wieso wir mit Enzian antreten. Und wir haben einige sehr, sehr gute Kandidaten. Da bin ich froh, dass die mir die Stange halten und dass die mitarbeiten. Und ich glaube, meine Aufgabe ist, dass man eben eine gute Mannschaft imstande ist, zusammenzustellen und dass man den Leuten die Möglichkeit gibt, den Südtiroler Menschen, Wählerinnen und Wähler, die Möglichkeit gibt, Fraktionen oder Parteien oder wir sind, unser Verein heißt Enzian Südtirol, ist ein Verein, ist keine typische Partei. Mhm. Und ich habe auch bewusst in der ganzen Statuten, es steht nirgends drin, Partei, wir brauchen das als Notwendigkeit, dass wir bei den Landtagswahlen antreten müssen. Mhm. Daher, weil dieser Verein neu gegründet worden ist mit neuen Listenzeichen, müssen wir auch jetzt derzeit diese 500 Unterschriften sammeln, dass wir überhaupt antreten dürfen.
2 bis 3 Mandate, ist diese Prognose nicht so optimistisch, da der Kuchen ja nicht größer wird und die Konkurrenz bei diesen Landtagswahlen ja ungewöhnlich groß ist. Ich erinnere an Renate Holzeisen und an Jürgen Wirth an der Lahn und ihre Parteien, die ja in etwa die gleiche Wählerschaft wie ihre ansprechen dürften.
Ja, das kann sein. Natürlich wäre es sinnvoll und wäre es optimal gewesen für alle Menschen, wenn wir wenn wir imstande gewesen wären, mit einer Partei als uns zusammenzuschließen, aber das ist nicht ganz so einfach. Mhm. Von außen schaut das alles immer so einfach aus. Enzian ist die einzigste Fraktion, was bereits im Landtag ist, mit mir. Und wir hatten schon die ganze Organisation und das ist halt nicht so weit gekommen, dass wir uns zusammengetan haben. Mit Jürgen Wirtanderlan habe ich mich schon frühzeitig ausgetauscht und wir sind zu diesem Schluss gekommen, dass er seine eigene Liste macht. Und das ist auch gut so. Mhm. Er spricht eine Wählerschaft an und wir sprechen eine Wählerschaft an und dann haben die Leute jetzt eine gute Auswahl.
Der hat und ja in seiner Pressekonferenz, wo er seine Kandidatur bekannt gegeben hat, erwähnt, dass der Enzian-Vorstand mich nicht wollte.
Na, das ist so. Ich habe das mit Jürgen besprochen. Wir haben, da waren auch mehrere Kollegen dabei und dann haben wir uns so entschieden, dass er eine eigene Liste macht und dann rein aus demokratischen Gründen habe ich das nochmal bei uns in der engen Gruppe, in unserem Vorstand, so wie wir das heißen, in unserem engen Gremium von Enzian, da habe ich es nochmal abgestimmt. Mhm. Und da haben alle gestimmt, dass Jürgen nicht auf unsere Liste kommt, mit einer Enthaltung. Und genau diese Leute, was damals dafür gestimmt haben, dass Jürgen nicht auf unsere Liste kommt, laufen heute mit Jürgen. Und, aber das muss jeder selber wissen. Und ich bin nicht nachtragend. Ich sage einfach, die Leute sollen dort hingehen, wo sie sich zu Hause fühlen, wo sie sich wohlfühlen, wo es ihnen besser geht. Und das ist okay.
Die große Unbekannte, dann natürlich auch Thomas Wittmann und seine Bewegung. Der wurde übrigens ja auch mit Ihnen öfters in Verbindung gebracht und viele Südtiroler Medien haben daraus auch schon Geschichten gebastelt. Hat es nicht geklappt oder stand es nie zur Debatte?
Also ich habe nicht eine Sekunde niemals nachgedacht und das ist eine rein erfundene Geschichte. Da wurde mir ein Strick gedreht, auch von den engsten Partnern und Weggefährten. Deshalb ist da auch sehr viel auseinandergegangen bei uns intern und da hat es nie ein einziges Gespräch gegeben. Ich habe weder Wittmann gefragt, weder hat er mich gefragt. Es war rein eine erfundene Sache. Ich habe lediglich bei einem Interview gesagt, bei einem italienischen Interview, dass damals Wittmann 100-mal mehr Erfahrung in der Politik hat wie ich und er könnte uns sicher ab und zu oder könnte uns sicher einige gute Tipps geben. Und zu dem stehe ich heute noch. Das ist einfach wahr. Mhm. Und ich meine, Thomas Wittmann ist seit 30 Jahren in der Politik und ich bin halt kein typischer Politiker und habe bei weitem nicht diese Erfahrung. Bin auch bei weitem nicht so ein Schlitzohr, kann man ruhig sagen, wie es damals Wittmann ist. Und deshalb, es war nie keine Debatte, nie kein Gedanke. Das wurde rein ein Strick draus gedreht, um mich so in einer Situation zu bringen. Es zirkuliert sogar, man sagt sogar, dass es irgendwo noch ein Video geben soll und was ich, was alles. Und ich habe x-mal gesagt, zeig mir doch mal das Video. Und es existiert mit Sicherheit nicht, weil es keines gibt. Ich habe weder telefoniert, weder persönlich geredet. Es gab kein einziges Gespräch bezüglich, dass Thomas Wittmann auf der Liste kommt und das rechnet auch als Spitzenkandidat. Das ist eine rein erfundene Sache. Mhm.
Sie haben gestern weitere Kandidaten der Liste Enzian vorgestellt. Es sollen insgesamt 20 Personen sein, die Sie für Ihre Liste gewinnen konnten. Was können Sie uns kurz zu den 4 vorgestellten Kandidaten von gestern sagen? Also da haben wir Anita Haller, Ulrike Maria Hilber, Bruna Patricia Ferranti und Martin Mauracher.
Ja, ich beginne sehr gerne bei unserer jüngsten Kandidatin. Das ist, habe ich eine Riesenfreude, dass die Anita Haller, das ist übrigens die Tochter von Franz Haller, vom Full-Kontakt-Weltmeister, mit denen ich ja seit, muss ich mal ein bisschen denken, wie alt ich bin, 63, ja, vor über 40 Jahren Full-Kontakt gemacht habe und seitdem pflegen wir ein bisschen in Kontakt. Und sie ist, die Anita ist ein bisschen Politik interessiert und ist eine sehr, sehr nette und eine sehr sympathische Dame. Und das freut mich wirklich besonders, dass sie auf unserer Liste ist, weil die hat das Zeug und hat auch einen Power, denn um eine starke Stimme in den Landtag für die Jugend zu sein. Und für uns ist sehr wichtig, dass wir einmal die Frauenquote einhalten und das muss ich auch ganz klar betonen. Ich habe im Landtag gegen eine gesetzliche Frauenquote gestimmt, weil ich der Meinung bin, Wir brauchen kein Gesetz, um das, dass wir genügend Frauen in der Politik bringen. Das sollte jeder so viel Verantwortung haben und so viel Respekt auch gegenüber den Frauen, dass er sagt, okay, ich gebe so vielen Frauen die Möglichkeit und die Chance, auf die Liste zu kommen. Mhm. Und ich sage, dann hängt es dann halt auch von den Frauen ab, wie stark sie sich einbringen und wie stark sie sich überhaupt einbringen können.
Mhm. Ganz kurz, weil wir sonst in Zeitnot geraten, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Also die vier Kandidaten, einmal Anita Haller,
das ist eben die jüngste, 23 Jahre alt, eine ganz junge Mutter. Die zweite ist dann die Ulrike Maria Hilber, das ist übrigens eine Brunneckerin. Und die ist in der Sanität ganz stark und sozialen Dings, also glaube ich auch eine sehr, sehr gute Kandidatin, die wird die Liste mit mir anführen. Mhm. Und dann die Bruna Patrizia, die ist italienischer Muttersprache, spricht aber genauso Deutsch wie mir, mhm. also so wie wir Südtiroler. Mhm. Und die ist auch sehr engagiert, macht sehr viel und ich glaube auch eine sehr gute Kandidatin. Und der vierte im Bunde, was wir am Donnerstag vorgestellt haben, also gestern, ist der Martin Mauracher, ist ein Landwirt im Fischerhof in Girland, war sehr lange im Feuerwehrwesen aktiv, sehr aktiv, also war Kommandant und Vize-Landeskommandant, war im Ortsausschuss der SVP in Eppan, war auch sehr lange Gemeinderat, hat also auch politische Erfahrung, ist sehr loyal und uns wurde auch die Frage gestellt, wie das funktionieren kann mit so viele, mit so, wie dieser Haufen sozusagen funktionieren kann. Und meine Antwort ist, Enzian steht, beginnt mit E, also mit ehrlich. Und mir ist ganz wichtig, ehrlich, transparent und loyal. Und das sind die Hauptfaktoren. Und wir wollen wirklich eine ehrliche Politik für die Menschen und nicht gegen die Menschen machen. Das ist unser Ziel und das werden wir machen. Das habe ich seit 5 Jahren gemacht. Deshalb habe ich auch dieses Profil und habe auch dieses Image, was ich habe. Und ich sage jedem Zuhörer, ich will mich auch nicht verändern und ich werde mich auch nicht verändern, jetzt mit 63 Jahren. Mhm. Und mein Ziel und mein Anliegen ist, dass wir gute Kandidaten ins Rennen schicken. Und dann haben die Wählerinnen und Wähler in Südtirol die Möglichkeit, Enzian zu wählen. Und ich sage allen unmissverständlich, die Leute sollen diejenigen Menschen wählen, was ihr Bauchgefühl sagt. Und das wird mit Sicherheit die richtige Entscheidung sein. Und die Menschen werden dann diese Politik wählen, was sie sich verdienen wahrscheinlich.
Wenn man alles zusammennimmt, ist davon auszugehen, dass der gewählte Landtag nach diesen Wahlen im Herbst noch bunter, noch vielfältiger sein dürfte. Sind die Zeiten der alles alleine bestimmenden SVP vorbei? Was glauben Sie?
Also ich glaube, es ist sehr gut, dass dieses System Südtirol ein Ende nimmt. Und ich glaube einfach, die Leute, man kann überall hinhören, wo man will, die Leute sind einfach nicht zufrieden und man kann auch nicht zufrieden sein. Mhm. Es passieren einfach viel zu viele Sachen. Und wenn man heute jetzt sagt, ja, ich bin absolut ein Befürworter, wir müssen zusammenhalten, absolut. Aber dann jetzt speziell, das machen speziell die SVP-Kollegen, sagen jetzt so jetzt auch Landeshauptmann gestern bei seiner Rede, ja, wir müssen zusammenhalten und. Ja, das stimmt, er hat recht, wir haben in Südtirol exzellente Menschen, arbeitsame Menschen, mit denen kann man eigentlich fast machen, was man will. Aber die haben einfach genug. Mhm. Und es geht nicht, 4,5 Jahre streiten, sich zerfetzen intern, was die SVP die letzten 4,5 Jahre gemacht hat. Intern, man sieht alles. Und was mich am meisten auch geärgert hat, was ich auch in Landeshauptmann gesagt habe, das ganze Wiedmann-Szenario, was halt seine Aussagen und so, das hat der Landeshauptmann schon ein Jahr vorher gewusst. Mhm. Erst wenn das schöne Buch gekommen ist, Freunde im Edelweiß, weil es offiziell gemacht worden ist, dann hat der Thomas Wiedmann Fliegen bekommen. Und das ist nicht korrekt. Wenn ich einen Mitarbeiter habe, der was nicht loyal gegenüber mir ist und ich erfahre das, dann verschicke ich ihn den am nächsten Tag. Mhm. Und aus meiner Sicht, wenn wir ehrlich miteinander umgehen, und das erwarte ich mir, speziell auch in so einem Gremium, dann hätte Landeshauptmann am nächsten Tag müssen sagen zu Wiedmann, sogar, das geht mir zu weit, so nicht. Mhm. Und Fakt ist, dass der Landeshauptmann den Wiedmann immer gelobt hat, der super Landeshaupt und alles perfekt gemacht und alles. Und im Hintergrund hat er das alles schon gewusst. Mhm. Und das finde ich nicht in Ordnung. Mhm.
Was sagen Sie den Bürgern, den Wählern, die wahlmüde geworden sind, da ja auch die Politikverdrossenheit in den letzten Monaten, Jahren gewaltig zugenommen hat und öfter zu hören ist, dass es nichts bringt, wenn man die Köpfe austauscht, das System aber gleich bleibt.
Deshalb das entscheiden wirklich die Wähler. Und ich glaube auch, und ich kann es voll nachvollziehen. Wirklich, die Menschen sind stumpf. Jeder verspricht vor den Wahlen, jeder redet und sagt, ja, und das machen wir, dieses machen wir. Also ich sage, wir machen keine große Wahlversprechen, weil wir wissen, es ist sehr schwierig. Aber die Leute müssen das entscheiden. Mhm. Die Leute müssen das in die Hand nehmen oder werden das in die Hand nehmen und sagen, so, jetzt ist genug. Jetzt ist einfach, jetzt lassen wir uns nicht mehr weiter verarschen. Wir brauchen jetzt eine radikale Veränderung. Und ich gehe davon aus, dass es einige Veränderungen geben wird nach diesen Landtagswahlen. Mhm. Wie? Das werden wirklich die Wähler entscheiden. Mhm. Und ich glaube, die Wähler brauchen einen Mut. Wirklich sagen, so, jetzt ist genug und jetzt versuchen wir. Und deshalb, ich habe das auch gemerkt, jetzt bei der Kandidatensuche, keiner will sich oder die wenigsten wollen sich zur Verfügung stellen, weil dieser Beruf auch verschrien ist.
Mittlerweile verschrien ist.
Und ich sag, wenn ich es nicht sehen würde, dass es mehr als eine Notwendigkeit ist, sage ich Ihnen allen Hörern, ich würde mich nicht mehr zur Verfügung stellen. Mhm. Und ich stelle mich mit der Mannschaft zur Verfügung, wirklich, um einen Beitrag zu leisten, um nicht, dass man sagen kann, ja, hätte es nur machen können. Und wir machen es. Ich bin ein Macher. Wir diskutieren nicht lange. Wir stellen uns zur Verfügung. Und dann entscheiden die Menschen. Mhm. Und ich bin niemandem böse oder was, die was glauben. Wir können einen positiven Beitrag leisten für Südtirols Bevölkerung. Die sollen uns gerne die Stimme geben. Mhm. Die was glauben, andere können es besser, die sollen es den anderen geben.
Gut. Ich war in der Recherche übrigens zu Ihnen sehr überrascht, dass Sie vor einigen Jahren auch ein Buch herausgebracht haben. Titel Gerd nicht. Gibt's nicht, mein Weg vom Mechaniker zum Unternehmer. Wie kam es dazu, ganz kurz bitte schön, und wäre es nicht an der Zeit, ein neues Buch zu schreiben? Titel, Der Weg vom Unternehmer zum Politiker.
Na, das schreibe ich sicher nicht, Der Weg vom Unternehmer zum Politiker. Also ich muss sagen, ich habe irgendwann zu meinem 50. Geburtstag, also vor 13 Jahren, habe ich diese erste Ausgabe geschrieben. Weil das hat mich einfach geprägt und ich habe meinen Beruf, und das kann ich allen, vor allem allen Jungen hören. Ich hatte das Glück, mein Hobby zum Beruf zu machen oder mein Beruf zum Hobby. Man kennt mich immer und überall und großteils auch im Landtag immer mit einem Smiley. Mhm. Also ich bin immer gut drauf, ich bin total ein Optimist. Und deshalb auch, wenn Sie vorher angesprochen haben, die mit 3 Mandatare, vielleicht wären es sogar 5, das weiß man ja nicht. Also ich hätte nie im Leben erträumt, dass ich jemals imstande bin, so eine Firma aufzubauen. Und ich bin stolz für das, was ich mit meinen Mitarbeitern, sage ich auch unmissverständlich, weil ohne Mitarbeiter geht gar nichts. Mhm. Gute, starke Mitarbeiter ist das größte Kapital in der Firma. Und deshalb haben wir haben wirklich, kann ich sagen, und das sollte jeder mal das Buch lesen, vor allem für die Jungen. Meine Mutter, als ich 7 Jahre alt war, hat einmal zu uns gesagt, und das steht im Buch, wir Familie werden nie zu keinem Auto kommen. Und ich muss sagen, heute kann ich mir eigentlich jedes Auto leisten mit dem, was ich fahren will. Und das hat mich geprägt. Und ich habe Kfz-Mechaniker gelernt und das hat sich dann so entwickelt, ich wollte das eigentlich nie. Und wenn mir jemand gesagt hätte, sagen wir mal vor dem Jahr 2000, ich werde irgendwann Porsche-Lieferant werden, dann hätte ich zur Antwort gegeben, träum weiter. Mhm. Fakt und Tatsache ist, im Jahr 2012 wurden wir von Porsche Stuttgart, also vom Werk Porsche, ausgezeichnet unter den 10 besten Porsche-Lieferanten. Und das ist für mich um ein Vielfaches mehr wert als der Meisterbrief und das als alles andere. Das ist einfach eine Bestätigung. Mhm. Und wir wurden damals, aufgrund dieser Auszeichnung, wurden wir von den deutschen Premium-Herstellern zugeschüttet von Aufträgen. Mhm. Und ich muss auch sagen, auch dieser Wachstum, was wir damals gemacht haben, also von, ich sage nur 2 Zahlen, die Unternehmer werden es verstehen, 2004 haben wir 4 Millionen Euro umgesetzt und 2014, also 10 Jahre später, haben wir 86 Millionen Euro umgesetzt. Mhm. Und dann kann sich jeder ein Bild machen, was das heißt.
Mhm. Ich muss ein bisschen bremsen.
Ja, natürlich, hier können wir jetzt noch 2 Stunden reden.
Ja, sonst müssen wir es jetzt um 9 auch noch hier. Ja. Also auf jeden Fall, das und vieles mehr steht in dem Buch und ich habe es angeschaut. Das Buch übrigens aus dem Jahre 2010 und da auf dem Cover noch mit Schnurrbart. Mittlerweile schon weg, auch in der zweiten Auflage.
Ja, also 2010 habe ich das Buch geschrieben. Dann habe ich eine Auflage gemacht, damals von 5000 Büchern. Und dann 2018 habe ich die zweite Auflage gemacht, die ist noch zur Verfügung, also ohne Schnurrbart.
Ohne Schnurrbart.
Und ich glaube einfach, wenn ich in den Spiegel schaue, dann schaue ich ein bisschen jünger aus ohne Schnurrbart und deshalb trage ich keine Schnurrbart.
Gut, ganz anderes Thema vor der nächsten Pause. Herr Unterholzner, vor gut 5 Monaten gab es in Südtirol eine Umfrage über die Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit der Bürger. Ein ganz großes Thema war die Sanität, das Gesundheitswesen. Hat man, und das ist die Frage, in den vergangenen Jahren die falschen Führungskräfte an die Spitze der Sanität gesetzt oder woran liegt es, dass ein modernes Land wie Südtirol mit diesen enormen Geldmengen, die in das Gesundheitswesen gesteckt werden, teilweise, zumindest in den Wartezeiten, das Niveau eines dritte Weltlandes hat?
Dazu bin ich nicht zuständig und dazu mache ich keine Aussage. Also mit Sicherheit, was ich sagen kann, ist Südtirols Sanität der größte Patient. Mhm. Und die verschlingen mittlerweile über 1,5 Milliarden Euro und die Leute erwarten sich einfach was anderes. Weil wenn man heute ins Krankenhaus geht und dann man bekommt einen Termin für akute Sachen für ein Jahr und was ich wie lange Wartezeit, das passt einfach nicht hinein. Mhm. Und da wurde mit Sicherheit vieles nicht richtig gemacht. Ja, ist sicher nicht einfach. Ich hatte damals, als Wiedmann abgegangen ist, war mit einigen hochkarätigen Menschen im Kontakt. Und ich habe damals auch Herrn Landeshauptmann einige Vorschläge gemacht und diese Leute wurden ja nicht einmal angehört, gar nichts. Mhm. Also ich weiß nicht, ich habe manchmal den Eindruck, es ist gar nicht gewollt, dass man hier wirklich was verändern will. Und ich meine, in jeder Firma, keine private Firma würde überleben mit so einer Führung, auch mit so einem Management. Und man muss halt manchmal auch wirklich radikale Entscheidungen treffen, ob es dann jemand passt oder nicht. Das ist einfach so. Und genau das ist der große Unterschied zwischen Privatfirma und Politik.
Und das sagt Josef Unterholzner, Landtagsabgeordneter von Enzian. Und damit in eine weitere Musikpause.
Immer dann, wenn es ein bisschen länger sein soll, der lange Freitag auf Ihrem Radio 2000.
Tja, lang ist ein gutes Stichwort. Das wird ganz schön lang. Also mal schauen, was der Chef sagt zu Überstunden bezahlen. Herr Unterholzner, dafür sind Sie verantwortlich.
Ja, also für Überstunden ist für mich kein Problem. Ich bin gewohnt, 12 Stunden am Tag zu arbeiten und ich mache das auch heute noch. Also für mich ist Arbeit war nie kein Problem. Auch das war ein Thema, ich muss hier anknüpfen. Ja, weil in der Arbeitszeit, da braucht man kein Geld. Dafür wurde ich auch kritisiert. Aber das sind einfach die Fakten.
Herr Unterholzner, was viele wissen, Sie haben als Automechaniker begonnen, haben es vorhin auch angeschnitten. Würden Sie es, das ist ja schon lange her, würden Sie es trotzdem noch schaffen, einen Ölwechsel oder Ähnliches zu machen?
Ja, einen Ölwechsel, einen Zündkerzenwechsel und so weiter, mit Sicherheit problemlos, das würde ich machen. Obwohl ich sagen muss, dass ich mir schon eigentlich nie die Hände schmutzig gemacht habe beim Mechanik. Ich hatte immer mit sauberen Händen gearbeitet. Aber einen Ölwechsel und einen Kerzenwechsel und auch einen Keilriemenwechsel und auch einen Zahnriemenwechsel, das könnte ich heute noch machen.
Schrauben Sie eigentlich noch an Autos ab und zu, vielleicht an einen Oldtimer oder sowas?
Nein, ich bin kein Freund der Oldtimer. Mir gefallen zwar die Oldtimer, ich fahre lieber oder habe lieber neue, schnelle Autos. Aber ich schraube eigentlich so gut wie nichts.
Sie haben vor kurzem in einer Presseaussendung gesagt, dass wir wieder Menschen in der Politik brauchen, die gearbeitet und etwas geleistet haben, sich im Leben auskennen, Menschen, die verstehen, was unsere Bevölkerung braucht. Haben Sie solche Kandidaten auf Ihrer Liste und bekommt der Wähler, der in der Wahlurne Enzian ankreuzt, das auch?
Also wir haben ausschließlich alles Menschen, die was aus dem Beruf kommen, die was gearbeitet haben, die was draußen vorwiegend mit auch Auflagen und Hürden und Problemen konfrontiert werden. Und deshalb sind zum Teil auch Menschen, beispielsweise auch wirklich Martin Mauracher, der was sagt, das ufert einfach aus. Das ufert, ich meine, der hat einen Urlaub auf dem Bauernhof, der hat eine Hofbrennerei, der hat so einen mittleren Landwirtschaftsbetrieb und auch die Auflagen, was heute die Landwirte oder die Bauern machen, das ist ja nicht mehr normal. Das kann ja nicht sein, dass irgendwann jeder einen Sicherheitskoordinator braucht und einen Betriebsmann, der was in ihm die Buchhaltung macht und so. Die Menschen haben ja nicht mehr Zeit zum Arbeiten. Und man muss hier einfach da hat ich habe letztes Jahr im Haushalt gesagt, weniger ist mehr. Und das hat dann auch Landeshauptmann Hauptmann so gesagt, ja, weniger ist mehr und sogar der Bischof. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht werden Sie schon selber davon haben, aber das meine ich mit Ernst. Mhm. Wir brauchen wieder mehr Zeit füreinander, mehr Zeit fürs Gespräch, mehr Zeit miteinander. Vielleicht um einiges weniger Handy, Smartphone und vor allem viel, viel weniger Auflagen. Mhm. Man muss den Leuten Vertrauen geben. Und speziell der Südtiroler ist ja bekannt, der Südtiroler ist ein Buckler. Mhm. Der Südtiroler arbeitet, ist ein Arbeitstier, wirklich. Deshalb haben wir Südtirol so, wie wir es haben. Mhm. Und die Politik hat wirklich die Aufgabe, die Rahmenbedingungen zu machen, dass die Menschen draußen in Ruhe arbeiten können und nicht nur den ganzen Zettelwerk nach. Also ich bin allergisch gegen den ganzen Zettelwerk. Mhm. Und auch, ich weiß auch ganz viele Menschen draußen, das ufert einfach aus.
Mhm. Sie sagten auch mal vor einigen Jahren, als Sie Ihre Partei gegründet haben, dass Wahlversprechen oft nicht eingehalten werden, dass Politik nicht für das Volk gemacht wird. Ich habe Sie in der letzten Zeit sehr intensiv in den Medien verfolgt. Ich weiß, wie Sie es meinen, aber wir machen die Sendung ja nicht für Sie oder für mich, sondern für die Zuhörer draußen. Deshalb meine Frage, wie meinen Sie das Gesagte?
Ich meine das Gesagte ganz klar. Zum Beispiel, ich habe auch zu Beginn der Legislatur eingebracht, dass man einen Beschlussantrag eingebracht und werde auch jetzt nochmal was einbringen im September in der letzten Landtagssitzung. Wenn wir beginnen darüber zu reden über Gesetze, dann sollten wir uns vorher unterhalten, dass wir zwei Gesetze abschaffen. Wenn wir reden für einer neuen Kommission oder für einen neuen Kreis oder irgendwas, das sollten wir uns vorher unterhalten. Was schaffen wir ab? Wir haben so viele Sachen, was wir nicht brauchen, was einfach überzogen sind. Die Menschen brauchen mehr Freiheit und die Menschen brauchen mehr Vertrauen. Und dann werden sie auch wieder Vertrauen in die Politik bekommen. Mhm. Und die Politik braucht Vertrauen in die Menschen. Mit Sicherheit wird es Kontrollen brauchen, dass man sagt, dass man halt bestimmte Gesetze einhaltet. Aber mir nur ein Beispiel, wo ich mich am meisten ärgere. Zum Beispiel die ganze Migration. Sie können sich vielleicht noch erinnern, wo diese Jungen diese Steine auf den Bus geworfen haben. Im heurigen Jahr. Ja, müssen wir doch imstande sein, ein Gesetz zu machen, das sagen wir, du, das ufert einfach aus. Die sind zurückzuschicken, wo sie herkommen. Mhm. Punkt, aus. Mhm. Das hat nichts mit Rassismus zu tun.
Nein.
Und auch die Leute, wenn sie kommen, ich muss das fertig sagen, die Leute, wenn sie kommen, dann sind sie in der Arbeitswelt zu integrieren. Mhm. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Ich hatte, wann war das? 2004, die Firma Western aus dem Konkurs übernommen. Und da hatten mir damals die Mitarbeiter 2 Jahre ohne Sozialabgaben, durften mir diese halten. Und ich habe diesen Vorschlag zigmal gemacht, als ich noch selbstständig war, als ich noch Unternehmer war. So, wenn diese Leute der Arbeitswelt zugeführt werden, ohne Sozialabgaben, dass der und wenn er nur 500 Euro im Monat verdient, aber der schon die Integration kann nur funktionieren, wenn diese Menschen mitarbeiten. Und ich sage das deshalb, weil ich hatte damals in Lana 18 verschiedene Nationen beschäftigt. Und wenn man hier ganz klare Leitplanken aufstellt, und ich habe manchmal müssen den einen oder anderen verschicken, weil er sich halt nicht in die Regeln gehalten hat, dass sie alle anderen gemerkt haben, hier sind Leitplanken, und sie sind alle zusammen ausgekommen. Das hat funktioniert. Mhm. Und ich bin überzeugt, wenn diese Menschen, was wir heute in Bozen und überall herum sehen, die werden ja als Kriminelle erzogen. Die brauchen nichts haben, die kriegen Geld, die kriegen Handy, die kriegen alles. Ja, logisch, wenn ich den ganzen Tag nichts tue, dann fallen mir Sachen ein, was ich vielleicht nicht
tue. Eben, Sie sprechen das an, und das wäre auch der Schlussteil. Und das ist ein ganz, ganz großes Thema, zu Recht von Ihnen angesprochen. Und es wird ja auch immer dringender in unserem Land, Südtirol, die Migration. Landeshauptmann Kompatscher meint am letzten Freitag bei mir, anschließend auch in einer Presseaussendung, man möchte ein Abschiebezentrum in Bozen errichten, und er hat das bereits anscheinend in die Wege geleitet. Was ist Ihre Meinung zum Thema Gewalt von Migranten, das Unwohlempfinden, wenn man in der Öffentlichkeit unterwegs ist, vor allem abends? Was ist Ihre Meinung, wenn Südtiroler in ihrem eigenen Land Angst vor den uneingeladenen Gästen sind?
Das ist nicht zu akzeptieren. Das ist einfach, das darf man immer tolerieren. Und auch die Migranten, die dürfen gerne kommen, wenn sie sich aufführen und wenn sie sich zu uns anpassen. Das sage ich als ehrlicher Südtiroler. Mhm. Weil wir brauchen hier nicht um einen Brei herumzureden. Und wenn sich die Leute nicht daran halten, es wurde auch letzthin von der Landtagspräsidentin Mathei einen Beschlussantrag eingebracht und der Landeshauptmann hat der Abstimmung die Aula verlassen. Welcher Zustand ist das? Das wird immer weggedrückt, da wird der Realität nicht in den Augen geschaut. Und das ist genau das, was mich in diesem Verein ankotzt, weil man diese Sachen wegschiebt. Und die Leute draußen, das ist Fakt, die trauen sich nicht mehr alleine durch die Stadt zu gehen. Wo kommen wir hin? Und da müssen die Grenzen aufgezeigt werden. Und die Grenzen genau denen aufgezeigt werden, die Verursacher sind. Ich hatte einen Nachbarn, einen Karabiniere, der ist schon mal gekommen, der früh fuchsteifel wild. Und dann haben sie halt auch über Nacht einen Häftling gestellt, aber wenn er eingebrochen hat und anscheinend mehr, dann mussten sie den Staatsanwalt oder beziehungsweise die Staatsanwältin rufen. Die hat dann zu ihm gesagt, immer du. Also sie hat es auf dem Karabiniere gehabt, der was denn also von den Ordnungshütern, die was diese Leute stellen. Ja, wo kommen wir hin? Anstatt zu sagen, hinüber, aber ganz schnell. Gratis-Ticket und hinüber. Wir brauchen kein Sammelzentrum. Die Leute sind zurückzuschicken schnell und das werden die anderen dann sehen, dass sie sehen, hier brauchen wir uns nicht aufspielen, weil ansonsten sind wir weg.
Also hätte sozusagen abschreckende Wirkung.
Sofort weg, sofort. Wenn Kinder solche Sachen anstellen, alle Eltern haben die Verantwortung ihrer Kinder. So habe ich es halt gelehrt. Und ich bin verantwortlich, zumindest bis sie 18 Jahre alt sind. Und dann habe ich, und dann werden wir diesen Eltern noch Sozialhilfen geben und alle Hilfen geben. Die sind sofort zu streichen, aber sofort. Mhm. Ich meine, die können alles machen, was sie wollen. Die wissen, genau, denen passiert nichts. Und vielleicht im Winter sogar noch gut, wenn sie was anstellen, dann kommen sie in warmen Knast hinein und bekommen warmes Essen. Mhm. Und man muss hier Grenzen aufzeigen und man muss hier wirklich, ich sag's bewusst, das hat wirklich nichts mit Rassismus zu tun. Man muss hier radikale Maßnahmen treffen und sagen, so nicht, hier so nicht. Auf Wiedersehen.
Und es ist ganz schnell. Sie haben es teilweise schon beantwortet, trotzdem die Frage, warum hat man das Gefühl, dass dieses Problem von niemandem angegangen wird? In Südtirol nicht und auch nicht in Rom unter Giorgia Meloni, wenn wir uns erinnern, was die für Töne gespuckt hat vor den Wahlen.
Sie sollten mal die Debatten anhören oder anhören im Landtag, welche Kollegen hier dagegen, na, da muss man Therapien machen, na, da muss man dies machen, na, da muss man dies, na, dann darf man nicht besprechen, das braucht man nicht bestrafen. Das sind genau diejenigen, die was sagen, na, den Wolf, der was, weiß ich, wie viele Menschen anfällt und tötet, den darf man nicht erschießen oder, Entschuldigung, den darf man nicht ernehmen, muss man ja sagen, weil erschießen darf man ja nicht sagen. Mhm. Hallo, wo kommen wir da hin? Also das ist ja genau dasselbe Thema. Mhm. Ich meine, wie lange wollen wir hier noch zuschauen? Mhm. Und deshalb, ich habe gerade diese Woche gesagt, nachdem sie am Dienstag die Landesregierung die Durchführungsbestimmungen beschlossen haben, eben zum Abschluss für den Wolf, eigentlich sollte es alle 6 Monate Landtagswahlen geben, dann würden diese Sachen schneller durchgeführt werden. Mhm. Weil beim Raumordnungsgesetz muss man 2 Jahre warten auf die Durchführungsbestimmung. Und jetzt plötzlich geht es so fast über Nacht. Jetzt halt vor den Wahlen, nachher bleibt ja alles liegen. Mhm. Schauen wir mal. Ich wette heute, dass wir bis zum 22. Oktober keinen einzigen Wolf geschossen werden darf, weil da braucht es ja noch das Gutachten von ISPRA und dann braucht es das und dann braucht es dieses. Mhm. Also man kann ja die Leute noch wahrscheinlich sehr viele Jahre verarschen und verblöden. Aber ich glaube, die Leute, so langsam werden sie schon aufwachen.
Worüber wir noch nicht gesprochen haben und auch darüber sollen sich die Wähler, unsere Zuhörer von Ihnen ein Bild machen können, ist die finanzielle Belastung des Einzelnen, also sei es durch Strom, Wasser, Heizung, das Wohnen im Allgemeinen. Wie kann man denn dem Südtiroler Bürger als Regierung helfen? Und ich kann mir vorstellen, ab und zu an 100er schenken kann wohl langfristig nicht die Lösung sein, oder?
Das ist aus meiner Sicht auch die falsche Politik. Mhm. Auch man braucht nicht vorher den Bürgern das Geld aus der Tasche ziehen und nachher wieder Geld verteilen. Das ist nur eine Bürokratie, aufwendig. Man soll den Bürgern das Geld lassen und nicht aus der Tasche ziehen. Und wir sind Spitzenreiter hier bei den Benzin- und Spritpreisen, also bei den Treibstoffpreisen. Wir sind Spitzenreiter bei den Energiekosten, also bei den Stromkosten.
Und Wohnungskosten auch, glaube ich.
Wohnungskosten, das bestimmt der Markt, muss ich sagen. Mhm. Ich meine, Südtirol ist ein begehrtes Land. Südtirol ist ein tolles Land. Und Südtirol, ich sag so, wenn jemand gut arbeitet, also sehr gute Arbeit leistet, dann soll er auch sehr gut bezahlt werden. Und auch hierzu ist speziell in der Landesverwaltung aufzuräumen. Ich bin mit einigen Beamten im Gespräch und die sagen auch, so wie es halt überall ist bei so großen Firmen, das sind halt sehr gute Mitarbeiter. loyale Mitarbeiter, fleißige Mitarbeiter und sind halt diese sehr viele Mitläufer. Und das in der Privatfirma werden die aussortiert und hier kann halt jeder machen, was er will. Mhm. Und das wissen auch die Leute. Mhm. Und ich sage, hier gilt es einfach zu bezahlen, ergebnisorientiert und nicht, wie viele Stunden mache. Ergebnisorientiert. Und ich glaube, hier sind halt sehr viele Umstrukturierungsarbeiten notwendig. Und ich habe schon zu Beginn dieser Legislatur gesagt, diese Landespolitik und dieser Landeshaushalt, das ist ein Sanierungsfall. Ein Sanierungsfall, dass man effizienter, effektiver arbeitet, dass man beginnt, so zu entscheiden und zu handeln, wie ein Unternehmen funktioniert. Mhm. Weil wenn ein Unternehmen so arbeiten würde, so wie mit Steuergeld umgegangen wird, dann würde er keine Woche überleben.
Mhm. Für viel Verunsicherung sorgt seit einiger Zeit auch der Wolf, der Bär in unseren Wäldern. Wie stehen Sie zu diesem Thema?
Also vorausgeschickt, ich habe selber Tiere und bin absolut ein Tierfreund. Mhm. Aber der Wolf hat bei uns in Südtirol hier nichts zu suchen. Nicht umsonst wurde der Wolf vor über 100 Jahren ausgerottet. Und hier Südtirol wird bis auf die Berge überall bewirtschaftet. Wir wollen den Tourismus, wir wollen die Bergbauern, wir wollen alles und alles können wir nicht haben. Mhm. Und das verträgt sich leider Gottes nicht. Der Wolf geht es bei uns ja auch nicht gut. Und natürlich, wenn hier die Menschen fleißig sind, und ich fühle hier ein, also die Bauern sollten mal ab und zu so zerfleischte Schafe oder Lämmer oder Tiere vor den Landtag legen. Und dann will er mal schauen, alle die, was dafür sind, dass der Wolf erhalten bleibt und. Dann will er mal schauen, was die sagen. Mhm. Da sollte mal ein Wolf in der Stadt gehen, da sollte mal ein Hund oder eine Katze erwischen. Dann wollen wir sehen, was da los ist. Mhm. Und das verträgt sich einfach nicht. Und das ist ein Grund, wieso heißt sie mal Wolfsgrub und Bärenpart. Und das kommt alles von dort her. Mhm, also die haben damals gearbeitet und ich hoffe, dass wir es zeitnah hinbekommen, dass unsere Bergbauern und die Schafe, also die was die Tiere, weil da hat man ja einen Bezug zu den Tieren, das macht keiner fürs Geld. Mhm. Also ich glaube nicht, dass einer die Schafe auftreibt und dass er Geld verdient. Da braucht er keinen, das macht er als Fleiß, Idealismus, als Hobby, ja. Als Idealismus. Mhm. Jeder Bauer und jeder Tierzüchter hat einen Bezug zu seinen Tieren. Und das ist auch richtig so. Und dann, wenn ich die Tiere habe und dann sehe diese zerfleischten Tiere, also tut mir leid, wenn ich so klar und deutlich sage, aber der Wolf und der Bär haben bei uns keinen Platz. Und diese, was damals beschlossen haben, auch ohne die Bevölkerung zu befragen im Jahr 2000 und damals oder 1999, Provinz Trient und Provinz Bozen 1 Milliarde Euro ausgegeben hatte, das in Bär anzusiedeln und die Rechnung nicht bis zum Schluss gemacht haben. Also das war grob fahrlässig und jetzt haben wir die Folgen.
Mhm. 8:08, wir hier sind im Schlussteil. Die Landtagswahlen im Oktober, mit welchen Gefühlen sehen Sie diesen entgegen?
Ich und wir von Enzia nehmen das ganz locker. Unser Ziel und unsere Aufgabe ist, dass die Leute wissen, dass es uns gibt. Und dass wir den Leuten aufzeigen können, was ich die letzten 5 Jahre gemacht habe. Und dann sollen die Leute entscheiden. Ich respektiere und akzeptiere jedes Ergebnis. Ich bin über jeden Ergebnis froh. Wenn es eine große Bestätigung gibt, dann habe ich mir die Rechnung gemacht. Dann werde ich noch 5 Jahre diesen Job machen, so gut ich es kann und so gut ich will. Und wenn die Leute entscheiden, der Josef Unterholzer mit seinem Team hat im Landtag nichts zu suchen, dann bin ich auch dankbar, dann habe ich mehr Zeit für meine Enkel und für meine Familie und für meine Hobbys. Und ich muss sagen, ganz klar zum Abschluss, der Josef Unterholzer braucht die Politik nicht, aber die Politik braucht den Josef Unterholzer.
Schönes Schlusswort, fast, gell? Weil ich wollte gerade fragen, also wenn Sie nicht mehr in der Politik tätig wären, wohin würden Sie denn Ihre Kraft, Ihr Engagement stecken? Glauben Sie wirklich, dass Sie nur jetzt Oper spielen könnten oder wäre da vielleicht noch was anderes, was Sie reizen könnte?
Ich fühle mich noch sehr jung und ich habe einige Pläne. Also ich werde keine Träne verlieren, wenn ich am 23. Oktober nicht mehr im Landtag bin. Mhm. Ganz im Gegenteil. Also ich sehe das einfach als Berufung und als Auftrag und als Pflicht. Und ich sage, es wäre aus meiner Sicht zu fahrlässig, wenn ich jetzt nach 5 Jahren sagen würde, ich tue nichts mehr. Habe ich mir auch sehr oft überlegt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mir sehr oft die Frage gestellt habe, wieso tue ich mir das überhaupt an? Und ich beantworte das, ich tue es wirklich an für die Leute und nicht für mich. Mhm. Also wenn ich auf mir selber schauen würde, dann hätte ich es längst lassen müssen, diesen Job in der Politik.
Sie sind ein 1960er Jahrgang, haben in Ihrem Leben wirklich sehr, sehr viel erreicht. Sie sind unabhängig, hängen politisch auch an keiner Lobby, was ja selten ist. Was ist bisher rückblickend das, worauf Sie besonders stolz sind?
Ich bin für das stolz, erstens für meine drei Söhne und stolz für das, was ich imstande war mit meinen Mitarbeitern. Das sage ich immer wieder, weil ich denen bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich muss das wirklich sagen, ich hatte exzellente Mitarbeiter. Wir waren ein ganz tolles Team. Das ist im Prinzip ein Traum und ich würde sehr, sehr vieles wieder genau gleich machen. Weil es war einfach eine Bereicherung und eine Begeisterung. Wir waren sehr oft übermotiviert und genau aufgrund dessen haben wir auch das erreicht, was wir erreicht haben.
Muss ich fragen, gibt es auch etwas, wo Sie sagen würden, das lieber nicht noch einmal?
Das würde ich mir tatsächlich bei der Politik überlegen, weil ich da tue ich mich sehr oft einfach schwer, weil man sehr oft einfach realitätsfern bei bestimmten Entscheidungen liegt und deshalb ist halt schwierig und genau deshalb, weil ich das eben in den letzten fünf Jahre sehen durfte, ein bisschen hinter die Kulissen und das ist einfach, ja, da kann man nicht zuschauen.
Also du gibst viel zu tun.
Da gibt es sehr viel zu tun, aber das sagen alle, beispielsweise sagt auch der Landeshauptmann, dass es sehr, sehr viel zu tun gibt. Mhm. Und wenn man so ein bisschen die Weltpolitik verfolgt, dann haben wir auch noch viel mehr zu tun.
So, und da sagt der Landtagsabgeordnete Josef Unterholzner im Studio von Radio 2000 und Herr Unterholzner, das war es dann auch schon, über eine Stunde ist um. Ich darf mich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wünsche Ihnen natürlich einen erfolgreichen Wahlkampf, das Allerbeste und ein ganz großes Dankeschön.
Ich darf mich auch bedanken bei Radio 2000, vor allem von allen Zuhörern. Und ich freue mich, wenn ich von einem und anderen oder der einen und der anderen was höre, ob das halbwegs gepasst hat. Für kreative Kritik bin ich immer zu haben. Nur für kreative Kritik können wir uns verbessern und kommen weiter. Vielen herzlichen Dank allen.